Hallo zusammen, schönen guten Morgen. Heute bei den Daily Meditations am Freitag, den 19. März. Mit dem heutigen Text endet die sogenannte Endzeitrede im Lukasevangelium. Doch vorher ein kleiner Nachtrag zu gestern. Ob ich nicht mehr sagen könnte zu den Bildern, die Mächte oder die Ordnungen des Himmels werden erschüttert als apokalyptische Bilder. Natürlich kann ich das. Also, nach jüdisch-antiker Sicht besteht der Himmel aus unterschiedlichen Stockwerken, 7 bis 11, je nach Lesart. Und in einem Stockwerk befinden sich natürlich auch die Lichter, Sonne, Mond und Sterne. Und wenn nun der Menschensohn von Gott zur Erde kommt, dann durchschreitet er die einzelnen Himmelsstockwerke. Und dieses Durchschreiten, das erschüttert die einzelnen Himmelsebenen. Ganz klar. Das bringt ordentlich Unordnung hinein. Denn da kommt der endzeitliche Richter und König, ausgestattet mit aller Macht und Kraft. Das geht an all den Himmelsstockwerken nicht spurlos vorüber. Das sieht man. Die Mächte, die Ordnungen des Himmels werden so erschüttert. Wie wir uns seine Ankunft in unserem Weltbild vorstellen können, das dürft ihr euch selbst überlegen. Aber jetzt zu unserem heutigen Text. Lukas 21, die Verse 29 bis 38 aus der Basisbibel. Dann erzählte Jesus den Leuten ein Gleichnis. Schaut euch doch den Feigenbaum an oder all die anderen Bäume. Wenn ihr seht, dass sie Blätter bekommen, dann wisst ihr, der Sommer ist bald da. So ist es auch mit euch. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, das Reich Gottes ist nahe. Amen. Das sage ich euch. Diese Generation wird nicht sterben, bevor dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ja, ein Gleichnis. Schön, dass Jesus zu seiner ganz eigenen Lehrform zurückfindet. Er spricht gleichnishaft über die Zeit, über einen besonderen Aspekt der Zeit, nämlich die Nähe. Die jahreszeitliche Nähe kann man in der Natur sehen. Bäume und Pflanzen sprießen. Dann kommt der Sommer. In Palästina verliert der Feigenbaum im Herbst seine Blätter. In unserem Frühling treibt er neu aus. Und dann fügt nur Lukas noch all die anderen Bäume hinzu. Und so entsteht ein Bild, das einem blühenden Garten gleicht. Da kann man an Joel 2 denken. In diesem Prophetenbuch heißt es: Fürchte dich nicht, du fruchtbarer Erdboden, juble vor Freude, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr wilden Tiere, denn die Weideplätze sind wieder saftig grün. Auch die Bäume tragen ihre Früchte, Feigenbaum und Weinstock geben vollen Ertrag. Ja, nach dem hoffnungslosen, blattlosen Winter kommt wieder der Frühling, das Leben. Davon spricht auch der Feigenbaum. Das sieht man bei dem ganz deutlich. Wie ist das beim Reich Gottes? Ich höre als erstes, beim Reich Gottes ist das auch so. Es kommt so gewiss, wie die Bäume im Frühling ausschlagen und der Sommer vor der Tür steht. Das stärkt mich. Wann also? Ja, wenn ihr diese Dinge geschehen seht, dann ist es soweit. Der Feigenbaum hilft nicht beim Berechnen der Wiederkunft, sondern er deutet die Zeichen. Wenn dies alles geschieht, dann kommt er, der Frühling des Reiches Gottes. Das bezieht sich wohl auf die vorherigen Zeichen. Und dann lese ich weiter. Amen, ich sage euch, Die gegenwärtige Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Und das ist ein besonderes Jesuswort. Es ist ein besonderer Jesusstil, solche Sinnsprüche mit einem Amen zu beginnen, mit einer Bekräftigung. Wir kennen das Wort Amen als Gebetsbekräftigung am Ende. In den Evangelien startet Jesus öfter damit am Anfang. Und ich merke, Jesus denkt sich das alles sehr, sehr nah. Anscheinend denkt er, dass die für ihn gegenwärtige Generation das noch erlebt. Und ich gehe in Gedanken durch die Weltgeschichte und erinnere mich an all die Zeiten, wo die Menschen jeweils gedacht haben, jetzt kommt er bald, jetzt kommt er bald. Wann haben Christen nicht schon gedacht, jetzt kommt das Ende? Und es kam nicht. Deswegen müssen wir uns diesen Amen-Satz von Jesus genauer ansehen. Diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Das griechische Wort für Generation kann auch Geschlecht bedeuten. Manche Ausleger denken daher an das Menschengeschlecht. Das leuchtet mir nicht so ein. Das ist doch selbstverständlich, dass Menschen das erleben werden. Andere denken an das jüdische Geschlecht. Das Geschlecht der Juden wird nicht vergehen, sondern das alles erleben. Und als letzte Deutung bleibt übrig, das Geschlecht auf die Jesus-Schüler zu beziehen, die christliche Kirche. So richtig überzeugt die Deutung mit Geschlecht nicht. Daher bevorzugen unsere neueren Bibelübersetzungen das Wort Generation. Ich finde, das liegt tatsächlich in der Luft, beziehungsweise im Text und in dem Textzusammenhang. Ich denke, dass das am meisten Sinn macht, dass Jesus wirklich denkt, die gegenwärtige Generation, zu der er spricht, die wird das noch erleben. Ja, jetzt kann man fragen, hat er sich geirrt? Und ich vermute mal, dass das für manche spricht, eben doch Geschlecht zu übersetzen. Denn so könnte man verhindern, dass sich Jesus geirrt hat. Aber muss man das? Das muss man gar nicht. Jesus selbst sagt in Matthäus 23, dass der Sohn die Zeit der Ankunft gar nicht weiß. Nur der Vater. Ja, aber woher sollten die ersten Christen ihre Naherwartung haben, den Gedanken daran, wenn nicht von Jesus? Wir finden diese Naherwartung auch bei Paulus. Die ersten Christen beten Maranatha, komm Herr Jesus. Aber eine Generation nach der anderen stirbt und er kommt nicht. Und es gibt viele Texte im Neuen Testament, die diese sogenannte Parousie-Verzögerung versuchen zu verarbeiten. Dem Lukas dient das Feigenbaumgleichnis dazu, darüber zu reden, wie man leben soll, bis der Menschensohn kommt. Daher verlässt Lukas die Markus-Überlieferung und serviert uns jetzt Verse, die wir nur in seinem Evangelium finden. Nehmt euch in Acht. Maßlosigkeit, Trunksucht und Alterssorgen sollen euch nicht gefangen nehmen, sonst kommt dieser Tag für euch so überraschend, wie eine Falle, die plötzlich zuschnappt. Denn er kommt unerwartet über alle, die auf der Erde leben. Seid zu jeder Zeit wachsam und betet. Dann seid ihr in der Lage, allem zu entgehen, was da kommt. So könnt ihr dann auch vor den Menschensohn treten. Nehmt euch in Acht oder hütet euch vor euch selbst. So kann man es auch übersetzen. In meinen Ohren klingt das sehr vernünftig. Selbstkritik. In der eigenen Seele, im eigenen Herzen können sich Empfindungen und Gedanken regen, denen darf man auch kritisch begegnen. Woran denkt Lukas? Er schreibt von Maßlosigkeit, Trunksucht und Alterssorgen. Ich vermute, es geht irgendwie um Betäubung von Ängsten und Sorgen, um Rausch. Da liegt genau die Gefahr drin, dass die Aufmerksamkeit nachlässt. Ich denke, man steht auch in der Gefahr, in den Sorgen des Alltags den Blick aufs Nahereich Gottes zu verlieren. Nun, wer ständig achtsam ist, also aufmerksam lebt, der muss sich irgendwann auch mal entspannen. Irgendwann braucht man einen Feierabend. Und dann ist Zeit zur Entspannung gekommen. Ich denke, dass dies Wort sich nicht gegen heilsame Entspannungsriten wendet. Wir müssen irgendwann abschalten und runterkommen. Aber am Anfang der Endzeitrede wurden wir vor falschen Messiasen und vor zu eifrigen Frömmigkeitsströmungen gewarnt. Und hier am Ende geht es um Regungen, die wir im eigenen Herzen entdecken. Ohne Maß leben, keinen Ruhetag haben, Hamsterrad. Aber auch das Reich Gottes völlig aus dem Blick verlieren. Den Alltag mit Beruf und Familie nicht nur bewältigen, sondern absolut setzen, sich davon auffressen lassen. Das eigene Jesus-Schülersein vergessen. Weniger hinter Jesus hergehen, nur noch um sich selbst kreisen. Und ich frage dich, wie verlierst du das Gottesreich aus dem Blick? Und wie bekommst du es wieder in den Blick? Jesus spricht vom Beten. Im Gebet wende ich mich an ihn und ich bitte darum, dein Reich komme. Natürlich schwingt bei all dem auch mit, dass man bei der Ankunft von Jesus irgendwie gut dastehen soll, nicht überrascht wird. Ja, es geht ja um Parousie, also der Herrscher kommt, er besucht die Stadt. Und die Stadt organisiert natürlich vorher den Empfang, denn die Stadt, die Bürgermeisterschaften und alle, die was zu sagen haben, wollen gut dastehen. Das hat auch was mit Imagepflege zu tun. All sowas sehen wir heute etwas lockerer. Und für mich geht es nicht ums gut dastehen, sondern darum, mein Leben offen zu halten für den kommenden Jesus. Ich will das Gefühl aushalten, dass mir im Glauben noch was fehlt. Seine Präsenz. Diesen Mangel will ich nicht ersetzen oder runterspielen. Die Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit will ich mir bewahren, auch als Antriebsfeder. Die Liebe zu Jesus sehnt sich nach der Gegenwart des Geliebten. Und in der Zwischenzeit lese ich seine Worte, höre ich auf seine Stimme durch das Lesen der Bibel, denn seine Worte sind haltbar. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Sie erreichen mich auch im 22. Jahrhundert. Und dann schließt der Text. Jeden Tag war Jesus im Tempel und lehrte. Am Abend verließ er die Stadt und übernachtete auf dem Ölberg. Jeden Morgen in aller Frühe kam das ganze Volk zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören. Das ist ein starkes Bild. Das berührt mich. Morgens zu ihm zu kommen, in den Tempel. Ehre sei dir, dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Shalom.